in Gemeinschaft in Gomaringen über das Thema Wer wird entrückt?
Meine Brüder, meine Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten in Christo Jesu und ihr lieben Freunde, es ist mir eine heilige Freude, heute Abend wieder in eurer Mitte sein zu dürfen. Und seit ich am letzten Mal hier war, bin ich oft bei euch gewesen, besonders bei unserem teuren lieben Bruder Karl Beck, der durch Krankheitsnöte gegangen ist. Ich war oft bei euch. Und nun darf ich hier neben ihm sein und er darf gesund in unserer Mitte sein. Dem Herrn sei Lob und Dank. Lasst mich heute Abend und, so ist es so vorgesehen, morgen Abend über ein Thema sprechen, das wir wohl mit zu dem wichtigsten und wesentlichsten Erwartungsgut rechnen dürfen, das es für uns überhaupt gibt. Wer wird entrückt, hinaufgenommen vom wiederkommenden Herrn zu sich? Und was geschieht mit denen unter uns in den Kreisen der Frommen, der Kirchen, der Gemeinschaften, der Freikirchen, der Bruderkreise, der christlichen Vereine? Was geschieht mit denen, die nicht entrückt werden? Ich bin mir der Schwere der Verantwortung bewusst, über ein solches Thema zu reden, als Gottes Aussprüche. Ich bin mir jetzt dessen bewusst. Bitte kommen Sie nach vorne, hier sind noch Plätze frei. Bitte schön. Bitte. Ja, rücken Sie vielleicht etwas weiter, geht es? Ja, danke schön. Ich sage, ich bin mir dessen bewusst, dass das ein ernstes Thema ist. Denn es handelt sich um unsere Zukunft. Es handelt sich um das Wichtigste und Größte, was uns geschehen kann, wenn wir das Wiederkommen Jesu erleben, ob wir hinaufgenommen werden mit Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, um alle Zeit bei ihm zu sein, oder ob wir in einer Welt zurückbleiben, die entleert vom Heiligen Geist und von den Trägern des Geistes nun besetzt wird von der Luftsphäre, wo der Fürst der Gewalt der Luft, der Bosheit hereinbricht in die Erde. Auch in diesen Raum, wenn die Gemeinde weg ist. Darum handelt es sich. Das sind ungeheure Veränderungen. Das sind Schnittpunkte wichtigster Art, nicht nur in unserem persönlichen Leben, die wir jetzt ans Ende der Zeiten gelangt sind, sondern auch für Israel, Nationen und das Weltall auf weite Sicht gesehen. Ich will nun mein Thema so gliedern, dass ich heute Abend ein Wort sagen möchte über die Frage, wer wird entrückt? Und morgen Abend die Frage nach der Schrift beantworten möchte. Nach dem Worte Gottes, was geschieht mit denen unter uns, unter denen, die sich nach dem Namen Jesu nennen, die mehr oder weniger ernst und entschieden auf seiner Seite sein möchten, die aber nicht entrückt werden? Aus welchen Gründen werden wir heute Abend sehen? Ich glaube, wir sind alle betend gekommen und ich bitte euch, dass die, die sich für morgen Abend auch frei machen können, dass sie betend kommen. Es sind ernste, gewichtige, aber aufs Ziel gesehen, gewaltige und heilige und beseligende Dinge, die wir verkündigen müssen. Wer wird entrückt? Vielleicht sind manche da, die gar nicht so genau wissen, was Entrückung ist. Und denen möchte ich es sagen. Indem ich euch drei Schriftwörter vorlese, die davon handeln, dass wenn der Herr Jesus kommt, um die Seinen zu holen, bis in die Wolken des Himmels, die, die ihm gehören, hinaufgehoben werden, ihm entgegen, mit ihm vereint werden und er sie dann hinaufführt, nicht zu Gott, so schnell geht das nicht, sondern zunächst vor seine Preisrichterbühne, wo eine letzte Durchfeuerung, wo ein Preis ausgeteilt wird oder nicht, wo ein Lob ausgesprochen wird oder nicht. Deshalb ist es ein Preisgericht oder ein Lobgericht oder wo ein Lohn erteilt wird oder nicht. Deshalb ist es ein Lohngericht und wo eine Krone gegeben wird, von der wir eben gesungen haben, oder nicht. Und deshalb ist es ein Kronengericht. Bitte kommen Sie nach vorne, hier sind noch Plätze frei. Es soll niemand stehen da hinten. Bitte. So. Ist ein Preisgericht oder Lobgericht oder Lohngericht oder Kronengericht. Diese Ausdrücke kommen alle vor. Und nach diesen Vorgängen findet nach der Hinaufrückung vor den Preisrichterstuhl des Christus eine Hinüberrückung vor den Thron Gottes statt. Und dann erst sind wir ohne Makel, Flecken oder sonst etwas. Weil vor dem Preisgericht all das, was nichts taucht, aus Holz, Stroh und Stoppeln war, verbrannt. Und man Schaden leidet an dem Lob und Lohn, den man hätte bekommen können, wenn man treu gewesen wäre. Das sind ernste Dinge. Wir wollen versuchen, in dieser Abendstunde sie zu betrachten. Ich will also zunächst drei Stellen vorlesen, die uns diese Entrückung, diese Hinaufrückung, dieses Hinaufgerissenwerden und der Kraft der Liebe des Herrn vorlesen, damit wir sehen, was das ist. Ich schlage zuerst auf 1. Thessalonicher 4. In diesen Worten hat bereits unser Bruder Fred Hensler aus Tübingen gebetet. Und ich will das, was er im Gebet sagte, noch einmal vorlesen. Der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Nicht als Kindlein in der Wiege, sondern in Macht. Herrlichkeit, mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes, der Herr selbst. Es gibt in der Bibel eine ganze Anzahl von Dingen, die ausgesprochen sind von Gott selbst und von dem Herrn selbst und von dem Geist selbst. Das sind Dinge, die beziehen sich auf die Gemeinde des Körpers oder Leibes Christi, dem die Gläubigen aus den Heiden angehören, also wir. Es gibt auch Dinge, die werden nicht vom Herrn, sondern von seinen Boten, von Engeln ausgeführt. Das ist besonders für Israel und für die Nationen geschrieben, wo die Engel gesandt werden. Aber wenn es sich um Majestäten handelt, da holen Majestäten sie ab. Als heute de Gaulle durch Stuttgart fuhr, da hat ihn nicht irgend so ein kleiner Schreiber von Bonn begleitet, sondern Adenauer selbst. Wenn ein Staatspräsident empfangen wird oder abgeholt wird, wird er von einem Staatspräsident auch empfangen. Und so ist es mit uns. Der Herr selbst wird kommen. weil es seine Glieder, seine Brüder, seine Miterben, sein Körper, sein Leib ist, die Gemeinde aus den Heiden und aus Israel, so viele gläubig sind, weil die hinaufgenommen werden. Und das ist etwas Wunderbares. Und so wahr, wie es eine Unheilsgewissheit gibt, ich weiß, ich bin ein verlorener Mensch von Natur aus, und so wahr es eine Heilsgewissheit ist, der Herr Jesus hat mich erkauft mit seinem Blut und hat meine Sünden beseitigt, so gibt es auch eine Entrückungsgewissheit. Wenn der Heiland kommt, darf ich mit ihm gehen in die Heimat so licht und schön. Und Paulus hatte vor seinem Sterben sogar eine Kronengewissheit. Die kann man aber nicht vor seinem Sterben haben. Wenn jemand von uns jetzt aufstehen würde und würde sagen, ich habe die Kronengewissheit, dann würde ich sagen, das glaube ich dir nicht. Denn Paulus sagt, ich habe den Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten, ich habe den Lauf vollendet, von nun an ist mir bereitgelegt, nach dem vollendeten Lauf, die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir geben wird an jenem Tage, aber nicht nur mir, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben, die sein Kommen liebend ersehnen. Und damit habe ich schon eine Antwort angedeutet, wer wird entrückt? Ja, sogar eine noch gewaltigere Antwort, wer bekommt einmal eine Krone? Das sind heilige Dinge. Wer nicht vor diesen Dingen erzittert ist, wer diese Dinge nicht durchbebt und durchsterben hat, der soll davon nicht reden. Das sind heilige Dinge. Ernste Dinge. Aber auch, wie ich vorhin schon sagte, aufs Ziel geschaut, beglückende und beseligende Dinge. Ich lese mein Wort zu Ende. Der Herr selbst, mit der Posaune Gottes, mit der Stimme eines Erzengels, mit gebietendem Zuruf, wird herniederkommen und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Das heißt, die, die als Gläubige gestorben sind, die in Christo gelebt haben, die sind nun die Toten in Christo. Und die erstehen zuerst auf. Ob dabei die Gräber zerrissen werden und die Steine weggewälzt, wie es beim Herrn Jesus war, oder ob diese Verstorbenen mit dem Leib, den sie ja dann haben werden, durch die Gräber durchgehen, ohne dass auch nur eine krumme Erde sich bewegt. Das weiß ich nicht, obwohl ich einen Fall weiß, einen Fall von Pfarrer Stockmeier, der etwas beobachtet und gesehen hat, dass jemand sich aufschwang, ohne dass einige Tage nach der Beerdigung gläubiger Mensch, ohne dass etwas, eine Veränderung auf dem Grabe geschah. Aber davon will ich jetzt nicht sprechen, denn das, was ich eben andeutete, ist eine besondere Auferstehung, ist die sogenannte Ex-Anastasis oder die Heraus-Auferstehung. Davon will ich jetzt nicht reden. Ich wollte von der Generalhoffnung reden, der Gläubigen, der Entrückung. Es gibt dafür einen Vorzug. Und den möchte ich nicht sprechen. Zuerst die Toten in Christo. Danach werden wir, die Lebenden, also die leben, wenn der Herr wiederkommt, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, mit den Toten in Christo, zugleich zusammen entrückt werden. Entrückt werden. In Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und so werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So tröstet euch nun oder so ermuntert euch nun mit diesen Worten. Es gibt auf der Erde einen einzigen wirklichen Trost, eine einzige wirkliche Ermunterung, die uns froh werden lässt von Herzen. Und das sind diese Worte, die ich eben verlesen habe. Das heißt nicht, ermuntert euch mit diesen Tatsachen, sondern ermuntert euch mit diesen Worten. Ich möchte hier jetzt so im Vorbeigehen ein Wörtlein unterstreichen. Das Wörtlein danach. Zuerst die Toten in Christo stehen auf. Und danach, wie lange danach, wissen wir nicht, steht auch nicht da. Manche meinen 3 Tage, manche meinen 40 Tage, andere meinen 7 Tage. Es sind Mutmaßungen, ich selbst weiß es nicht, weil es die Schrift nicht sagt. Aber gibt es in der Bibel Parallelereignisse, die uns das in etwa erklären? Denn was gewesen ist, wird wieder sein. Und was sein wird, ist vorher gewesen. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Die biblischen Wahrheiten wiederholen sich als Vorerfüllung, Teilerfüllungen und Vollerfüllungen. Keine Verheißung erfährt sofort eine Vollerfüllung, sondern jede Verheißung, zum Beispiel, oder jedes Wort, jedes Gebot, es werde Licht, das hat eine Vorerfüllung erfahren im 6-Tage-Werk. Das erfährt eine fortlaufende Erfüllung an jedem Herzen der Gläubigen. Und erlebt eine Vollerfüllung, wenn keine Nacht mehr sein wird, dann ist das Wort, es werde nicht voll erfüllt. Und so sind alle Ereignisse. Und so gibt es auch in der Schrift Ereignisse, dass Tote auferstanden sind. Und danach hat es dann allerlei gegeben. Als Jesus auferstand, da taten sich die Gräber vieler Heiliger auf, vieler Heiligen auf. Und auferstanden die Toten und gingen mit dem Herrn Jesus durch die heilige Stadt, durch Jerusalem, und erschienen vielen. Oder, als der Jesus noch lebte, da kamen einmal 2 Tote, der eine, der war in einem feurigen Wagen gen Himmel gefahren, der andere war am Kuss Gottes gestorben, oder am Munde Gottes, das ist im Hebräischen das gleiche Wort, und sie besprachen den Ausgang, den Jesus nehmen sollte in Jerusalem. Wie hießen denn die beiden Männer? Jawohl, Moses und Elias. Das ist auch so eine vorläufige Auferstehung gewesen. Oder als Elisa zum Himmel fahren sollte, Elias, hat schon der Elisa davon Nachricht gehabt, aber nicht nur er, sondern der machte eine Rundreise an die Prophetenschulen. Das waren Ausbildungsstätten, wo junge Leute eingeführt wurden ins Wort Gottes und dann wieder in ihren Beruf zurückgingen. Also so eine Art Bibelschule. Und diese Prophetenschüler, die kamen herausgelaufen, als der Elisa kam und waren, weißt du, dass heute über deinem Haupte dein Herr hinweggenommen werden wird? Weißt du das? Sagt er, ich weiß es, schweiget. Redet nicht davon. Ich könnte jetzt noch einige Beispiele nennen. Ich will es dabei belassen. Es hat von Anfang an, seit 2000 Jahren, die Auffassung bestanden, bei einigen Kirchenvätern und Gottesmännern. Ich weiß nicht, wie Michael Hahn da eingestellt war in diesem Stück, das weiß ich nicht. Aber die Auffassung bestand, so wie der Herr nach seiner Auferstehung und vor seiner Himmelfahrt andere herausholte und diese sich mit anderen besprachen, so könnte es sein, dass die Toten in Christo zuerst und danach 3 Tage achtbare, 40 Tage. Ich nenne diese Zahlen, weil das biblische Zahlen sind in Verbindung mit solchen Ereignissen. Biblische Zahlen, die wir immer wieder treffen in der Schrift, dass die sich mit ihnen besprachen. Gott wird in dieser Zeit danach die Toten in Christus zuerst und dann die Lebenden verwandeln. Wird er da oder dort? Sie besprachen sich mit vielen, lassen wir. Vielleicht sagen lassen, der Herr kommt bald, bereite dich, bereite dich. Das haben wir uns ja eben auch gegenseitig zugesungen. Wir haben uns ja im Lied schon gegenseitig ermuntert in dieser Richtung, wenn wir betend dieses wunderbare Lied gesungen haben. Meine Freunde, uns stehen große und wunderbare Dinge der Vollendung bevor. Das Schönste steht uns noch bevor. Und was wir bis jetzt gelebt haben, war Mühsal und Arbeit und Kampf und Not und Schwachheit und Torheit und Irrtum. Aber das Größte, die Vollendung, steht uns noch bevor. Und danach sollten wir uns ausstrecken, Brüder und Schwestern, mit unserem ganzen Herzen. Und alles für Dreck achten, was uns nicht hilft, fertig zu werden für den wiederkommenden Herrn. Oh, ich möchte es euch so ernst, ich möchte es euch so innig ins Herz hinein sagen, dass wir es fassen und nehmen und glauben können. Danach werden wir zusammen mit ihnen, die vorher auferstanden sind, zusammen mit ihnen hinaufgerückt in Wolken des Himmels. Und was dann geschieht, vielleicht nachher noch, wenn die Zeit reicht, und werden alle Zeit bei der WM sein. Das ist die eine Stelle. Die zweite Stelle ist 1. Korinther 15, 51 und 52, die von dieser Entrückung handelt, von diesem wunderbaren Erlebnis, dass Menschen ohne zu sterben verwandelt werden in Atom, das heißt in einem Atom, in einem Augenblick, bei einem Augenzwinkern, in einer unteilbar kurzen Zeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Es gibt in der Schrift Geheimnis. Die Geheimnisse sind für die Haushalter und sind nicht für die Welt. Für die Welt ist das nicht. Die Welt würde das nicht glauben. Wenn wir jetzt Reporter holen würden von irgendeiner weltlichen Zeitung, die würden das anhören. Das müssen die für Torheit halten. Ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Alle Menschen müssen sterben, singt man. Nein, müssen nicht alle sterben. Die Zeit, vor der wir nahestehen, wir werden viele, die Jüngeren von euch, die gläubig sind von ganzem Herzen, die werden nicht sterben, denn die Zeit ist nahe und der Herr kommt bald. Siehe, wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden, in einem Nu, in einem Augenblick. Bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird er, oder wird es, beide Lesarten sind möglich in der Schrift. Posaunen wird er, wir haben ja gelesen mit der Posaune Gottes. Posaunen wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Stellt euch das vor, in einem Augenblick verwandelt und nicht mehr dem Gesetz der Schwerkraft und dem Gesetz der Sünde und des Todes unterworfen sein und in der Gleichgestalt seines Lichtleibes, so wie Jesus im Lichtleib sich hinaufgeschwungen hat, in den Himmel, durch die Himmel, über alle Himmel hinüber, so werden auch wir verwandelt werden. Wir, schreibt Paulus. Und da meint er sich und die unvollkommenen Korinther. Die zum Teil unvollkommenen Korinther. Er sagt, wir werden verwandelt werden. Er sagt nicht die Extraformen, er sagt, wir werden alle verwandelt werden. Das ist ein Wort, vor dem habe ich lange gestanden, lange geprüft. Das ist etwas. Und noch ein drittes Wort, damit uns jetzt ganz lebendig und plastisch und fassbar und verständlich ist, was Entrückung ist. Ich lese Philippa 3, 20 und 21. Das ist der dritte Zeuge, den ich nenne. Denn jede Wahrheit wird bestätigt durch zwei oder drei Zeugen. Unser Wandel oder unser Bürgertum oder unsere Politik, kann man übersetzen, ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Herausreiser oder als als Soter steht er, das heißt, als der, der uns herausreißt und umhüllt und zum Ziele bringt. Als Retter, Heiland kann man es auch übersetzen. Er war schon der unseren Leib der Niedrigkeit, der Hilflichkeit, der Erniedrigung, der Armseligkeit, der Demütigung, der Hässlichkeit. Italienische Übersetzungen sagen der Gemeinheit, diesen Leib, den wir an uns brachten, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird oder umgestalten oder gleichgestalten. Das Wort heißt, so gestalten, wie er ist, der Leib Christi, bis hinein in die Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, mit der Energie, mit der wirksamen Kraft, mit der er vermag, dich das allgehorsam zu machen. Welch ein Wort! Welch ein Wort von staunenswerter Tiefe und Weite! Die erwartenden Herren vom Himmel her, der unseren Leib verwandeln wird, hinein in die Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit, mit den Gottesenergien, mit denen er sich das Weltall gehorsam macht. Welch eine Kraft, welch eine Tiefe, welch eine göttliche Gewalt liegt in solchem Wort, wenn wir es lesen, wenn wir es essen, wenn wir es so aufnehmen, wie Gottes Wort aufgenommen werden will und aufgenommen werden muss. Das sind die drei Zeugnisse der Entrückung. Nun ist für uns die brennendste Frage, wer wird entrückt? Da haben wir ein wunderbares Beispiel, das möchte ich euch jetzt anführen, von dem Menschen, der als erster von der gesamten Menschheit entrückt wurde. Der Jesus wurde ja auch entrückt. Und der Elisa wurde, der Elias wurde auch entrückt. Und es werden noch mehr entrückt, werden Teile aus Israel, der männliche Sohn wird entrückt, also ein männlicher Teil, der wohl dem Leibe Christi eingegliedert wird. Werden ja noch mehr entrückt. Aber welcher Mann wurde zuerst entrückt? Der Hebräer. Und von dem will ich euch lesen, da steht nämlich, warum er entrückt wurde. Welches die Voraussetzungen waren, dass er entrückt wurde. Damit auch für uns diese wichtige Frage gelöst werden kann, werde ich entrückt? Denn für dich ist nicht die größte Frage, dass der Henoch entrückt wurde und dass der Elias entrückt wurde und so weiter, sondern die wichtigste Frage ist, werde auch ich entrückt? Das ist die Frage. Die sollte uns auf den Herzen brennen. Und hier ist die Frage beantwortet. Und deshalb, ich könnte sie auch aus den Paulusbriefen beantworten. Aber ich will gerade einmal diesen einen Vers oder diese zwei Verse vorlesen in Hebräer 11, Vers 5 und 6. Hier haben wir eine Antwort auf diese brennende Frage unseres Lebens. Werde ich entrückt, wenn der Herr heute Nacht käme? Würde ich da entrückt, wenn jetzt die Posaune schallte in den Lüften, würde ich entrückt oder müsste ich zurückbleiben? Ich weiß, dass einem da unangenehm wird, dass einem da kalt und heiß über den Rücken läuft, wenn man diese Frage sich stellt, dass da eine gewisse Angst in uns mitschwingt. Ich weiß das, ich habe das auch jahrelang, um nicht zu sagen jahrzehntelang erlebt. Aber es gibt eine göttliche Antwort. Und nun hört, meine Freunde, meine Brüder und Schwestern, die göttliche Antwort. Ich lese diese beiden angedeuteten Stellen in Hebräer 11, Vers 5 und 6, wo es heißt, durch Glauben ward Henoch entrückt. Zu welchem Zweck? Damit er den Tod nicht sehen sollte. Und er wurde nicht gefunden. Wo steckt er denn? Wo steckt er denn, der Henoch? Weg! Wo ist er denn hingeraten? Nicht da! Man hat ihn gesucht und nicht gefunden. Ich lese nur mal die beiden Verse zunächst zu Ende, ehe ich auf die einzelnen Teile eingehe. weil Gott ihn entrückt hatte. Gott hatte ihn entrückt. Er hat seinen Sohn gesandt in die Luft hinein. Und hat die Gläubigen hinaufgehoben in die Luft hinein. Gott selbst. Und hat seinen Sohn, seinen Körper, seinen Leib, seine Gemeinde, seine Brüder, seine Miterben gesehen. Weil Gott ihn entrückt hatte. Jetzt kommt die Begründung. Warum hat er ihn entrückt? Denn vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, dass er Gott wohlgefallen habe. Oh weh, oh weh. Wer von uns hat das Zeugnis in sich? Ich habe Gott immer wohlgefallen. Mein ganzes Leben wurde gelebt zum Wohlgefallen Gottes. Ich weiß genau, wie viele unter uns das Zeugnis haben. Keiner und auch nicht einer. Aber hier spielen falsche Verkündigungen mit. Die Schrift redet anders. Ich will erst die Stelle lesen und dann erklären. Ohne, heißt es jetzt ohne vollkommene Heiligung und Vollkommenheit. Oder heißt es ohne Glauben? Ohne Glauben ist es unmöglich, wohlzugefallen. Aber mit Glauben steht man unter dem Wohlgefallen Gottes. Mit dem Glauben, wie ihn die Schrift nennt, der mit einem Allerwelt-Christentumsglauben nicht verwechselt werden darf. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist. Und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Nicht denen, die ihn gefunden haben, sondern die ihn suchen. Im Römerbrief in den ersten Kapiteln, Kapitel 1 und 2, lesen wir, dass die unter den Heiden, die nie was gehört haben von Christus, und der vollbrachten Erlösung, die aber Gott suchen, dass er denen das ewige Leben gibt. Das steht geschrieben. Als ich das zum ersten Mal las, vor etwa 42, 43 Jahren, das hat meine ganze Theologie ins Wackeln gebracht. Aber es steht da. Ich will darauf nicht eingehen. Ich will hier bei diesen beiden Versen bleiben und uns auf einige sehr ernste, aber auch überaus tröste und beglückende Dinge hinweisen, damit wir alle der Antwort werde ich entrückt näher kommen, vielleicht gar zu einer wahren positiven Gewissheit gelangen möchten. Es ist mir, glaubt mir das, ein heiliger Ernst, den Weg um keinen Millimeter zu verbreitern, ihn aber auch nicht zu verengern. Ich weiß von Brüderkonferenzen in Süddeutschland, wo Gottesmänner, anerkannte Gottesmänner, einen Bruderkreis von etwa 300 Brüdern vor sich hatten und sagten, ob hier von uns zwei oder drei entrückt werden, sehr fraglich, mehr werden es wohl kaum sein. Da ging ein tiefes Erschrecken durch diesen Kreis. Hier hat man nach der Schrift den Weg ungeheuer verengt. Und andere haben gesagt, Entrückung, das ist etwas für das Volk Gottes. Wer irgendwie sich zu Gott bekennt, der wird entrückt. Das ist falsch. Ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Hier hat man den Weg ungeheuer verbreitet. Und wir, für uns gibt es ein Abweichen zur Rechten und zur Linken. Das haben wir vorhin auch gesungen. Dass rechts und links Gefahr droht. Es gibt eine Abweichung zur Rechten und ein Abweichung zur Linken. In der Schrift an vielen Stellen. Und wir sollen vor beiden uns hüten. So dürfen wir die Frage, wer wird entrückt, weder so fassen, nur ganz vollkommene, heilige, ein paar, ein oder zwei vielleicht,
wenn es hochkommt, werden entrückt und die anderen nicht. Das dürfen wir nicht sagen. Denn Paulus schreibt den Korinthern, der moralisch anfechtbarsten Gemeinde, wir werden alle verwandelt werden. Wir, die wir im Glauben stehen, die wir gleich sehen werden, die wir der Heiligung nachjagen, die wir mit ganzem Ernst uns Christus täglich neu weihen, wir werden verwandelt werden. Das hat er geschrieben. Ich könnte euch da eine ganze Reihe von Stellen vorlegen. Und auf der anderen Seite dürfen wir den Weg nicht verbreitern, wie wir ihn auch nicht verengen dürfen. Nun wollen wir zurückkehren zu unserer Hebräerstelle und ich möchte versuchen, euch jetzt einige Dinge zu sagen im Lichte der Gesamtschrift, soweit ich das glaube, heute zu sehen und sagen zu dürfen und sagen zu sollen. Auf jeden Fall ist es mein Gebet, dass wir diese Frage mitnehmen in unsere kommenden Wochen und Monate und Jahre. Werde ich entrückt? Herr Jesus, darf ich dabei sein, dass diese Frage uns nicht mehr loslässt? Denn wenn es etwas gibt, was uns in die Heiligung treibt, wenn es etwas gibt, das uns die Welt überwinden und vergessen lässt, wenn es etwas gibt, das uns mit den Kräften und Freuden der oberen Welt erfüllt, dann ist es diese Sehnsucht, diese Hoffnung, beziehungsweise diese Gewissheit, ich darf dabei sein, wenn der Herr kommt. Ich lese. Henoch wurde durch den Glauben entrückt. Also entrückt werden nur solche, die im Glauben stehen. Die werden entrückt. Und die im Vollsinn des Wortes im Glauben stehen, die werden auch wirklich entrückt. Werden wir nachher sehen. Durch Glauben wurde Henoch entrückt. Zu welchem Zweck? Damit er den Tod nicht sehen sollte. Der Begriff Tod wird in der Bibel in dreifacher Bedeutung genannt. Erstens, Tod ist ein Zustand. Jeder Mensch ohne Gott ist tot, tot in Sünden und Übertretungen. Wir waren einst tot, das heißt nicht, wir haben im Grab oder im Sarg gelegen, sondern wir waren ohne Gott. Wer mit Gott Lebensgemeinschaft hat, der ist lebendig geworden. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und so bedeutet das Wort Thanatos, der Tod, bedeutet getrennt sein von Gott. Die Menschen, die draußen jetzt das Vergnügen nachjagen, im Dunkel der Nacht, der Fleischeslust, der Augenlust, die sind tot in Sünden und Übertretung. Und so ist Tod ein Zustand. Zweitens, der Tod ist ein Raum, ein Gefängnis. Das Meer gab die Toten und der Tod gab die Toten und so weiter unter dem Vor Tod versteht man ein Gefängnis, wohin alle eingesperrt werden, eingeschlossen werden, die sterben. Nicht die, die entrückt werden, natürlich die nicht. Die brauchen ja den Tod nicht zu schauen. Auch dafür gibt es eine Anzahl von Stellen und Beweisen in Gottes Wort. Drittens, der Tod ist der letzte Feind. Der Tod ist eine furchtbare Persönlichkeit. Und den Tod sehen zu müssen, ist etwas Grausames, etwas Grauenhaftes. Und deshalb ist es eine Verheißung für die, die entrückt werden, sie werden den Tod nicht schauen. Oder wie ein anderes Wort sagt, sie brauchen den Tod nicht zu schmecken, zu riechen, zu schmecken. Eine Verheißung. Tod ist Trennung von Gott, das ist der Grundbegriff. Tod ist ein Zustand. Und Tod ist eine Persönlichkeit. Der Tod ist der stärkste Untergebene Satans und ist der letzte Feind, der ausgeschaltet wird. So wie ich das Licht ausschalte. Wenn ich das Licht hier aushaben will, dann schlage ich nicht die einzelnen Leuchtröhren kaputt, sondern dann drehe ich da vorne mit der Knipse an einem einfachen Schalter. Geht aus. Und das heißt ausschalten. Und das ist das Wort etwa ab. Außer Tätigkeit sitzen, heißt es wörtlich. Und so wird der Tod einmal aufhören, tot zu sein. Das ist der letzte Feind, der hinweggetan wird. Und wenn Gott ist alles in allem, da ist nichts mehr von ihm getrennt, dann ist der letzte Feind ausgeschaltet. Und nun sagt die Schrift, er wurde entrückt, damit er zu dem Zweck, dass er den Tod nicht sehen sollte. Und es geht die Erde, er wurde nicht gefunden. Ich habe das vorhin schon angedeutet, wenn die Gläubigen entrückt werden, dann wird auch in der gleichen Nacht durch Fernseher und Radiosondermeldung und so weiter bekannt gegeben, geheimnisvolles Verschwinden vieler Menschen. Wo sind sie? Wurde nicht gefunden. Man wird uns nicht mehr finden. Nicht mehr da. Ihr werdet fragen, ja, und die kleinen Kinder an der Brust der Mutter. Diese Frage bekommt man immer und immer wieder gestellt. Meine Lieben, das sind Dinge, die wir getrost Gott überlassen können. Wir wissen, dass Kinder geheiligt sind durch den Glauben des Vaters oder der Mutter. Das wissen wir. Und ich kann mir denken, dass ein Kind, solange es noch nicht bewusst gegen Gott und Christus sich entschieden hat, dass es da noch heilig ist und wohl mitgenommen wird. Denn es gibt ja, wie wir morgen Abend sehen werden, eine Fortentwicklung nach dem Tode. Die Bibel unterscheidet zwischen Unwissenden oder Unschuldigen und Ungehorsamen. Stehen zwei Worte in der Schrift. 1. Korinther 14 steht, wenn ein Unwissender oder ein Ungehorsamer in eure Versammlungen kommt. Ein kleines Kind ist ein unschuldiges Kind, aber es ist kein sündloses Kind. Es liegt doch keine Schuld auf seinem Leben, aber es ist in Sünden gezeugt und geboren. Die Sünde als Prinzip, als Anlage, als gestaltende, dominierende Kraft ist in ihm, aber Schuld ist noch nicht auf ihm. Und das Kind ist doch von Engeln umgeben. Wenn aber ein Kind, ob das 5 oder 7 oder 12 oder 14 oder 16 Jahre alt ist, das mag verschieden sein. Beim Herrn Jesus war es vielleicht bewusst, der bewusste Durchbruch mit 12 Jahren. Ich könnte mir so denken. Oder die Schrift sagt so, dass die Engel der Kinder das Angesicht des Vaters sehen. Die Kinder haben Engelschutz. Dafür gibt es viele Erlebnisse, dass Kinder hoch runterfallen auf dem asphaltierten Hof und stehen auf und es ist nichts passiert. Es gibt viele beglaubigte Tatsachen, beglaubigte, die nachgeprüft wurden. Aber den Augenblick, wenn ein Mensch sich bei dem Angebot der Gnade verschließt und sagt nein, in dem Augenblick ziehen sich die Engelmächte zurück und gewinnen die Finsternismächte Einfluss. Und dieser Mensch ist nicht mehr ein Unwissender, sondern der ist jetzt ein Ungehorsamer. Apistos. Sein Ungehorsamer. Meine Freunde, das müssen wir wissen. Und dann gibt es auch von hier aus eine Lösung für die Frage, was geschieht mit den kleinen Kindern. Das nur am Rande, weil mir diese Frage auf jeden Bibelkurs gestellt wird. Ich habe in den letzten Jahren keinen Bibelkurs gehalten, bei dem sich die Frage gestellt wurde, was geschieht bei der Entrückung mit den kleinen Kindern. Ich habe euch nur versucht, jetzt einmal eine Linie zu zeigen. Und dies sollen wir nachprüfen anhand der Schrift. Und ihr werdet sagen, ja, wenn da jetzt ein Lokomotivführer ist, und der ist gläubig, der wird entrückt, und der soll dann der Eisenbahnzug mit den Hunderten von Menschen in den Tod rasen, und ein Flugzeugführer, und ein Autofahrer, der gläubig ist, der drückt und das Auto, das Herrenlose, was ist dann? Meine Freunde, machen wir uns darum keine Gedanken. Gott hat Mittel und Wege genug, um eine Katastrophe zu verhüten. Lassen wir die brennendste Frage die sein, werde ich entrückt, bin ich dabei? Lassen wir das die brennendste Frage sein. Und nun lasst mich noch ein paar Linien ziehen. Wir haben gehört, erstens, durch Glauben war der Entrückt. Zweitens, damit er den Tod nicht sehen sollte. Drittens, er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Und nun kommt erstens, durch Glauben war der Entrückt. Zweitens, damit er den Tod nicht sehen sollte. Drittens, er wurde nicht gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Und nun kommt das, worauf es ankommt. Nämlich, vor der Entrückung hat er das Zeugnis gehabt, ich stehe unter dem Wohlgefallen Gottes. Und hier ist jetzt der springende Punkt. Unser Gewissen sagt uns, wir, die wir Gottes Kinder sind, waren nicht immer unbedingt kontinuierlich in einem Fortlaufen unter dem Wohlgefallen Gottes. Und das stimmt nur zu 50%. In unserem Tun, in unserem Lachen, in unserem Denken, in unserem Fühlen, in unserem Reden, in unserem Träumen waren wir nicht immer unter dem Wohlgefallen Gottes. Wir hatten Zeiten der Schwermut, wir hatten Zeiten der Furcht, wir hatten Zeiten der Gereiztheit, wir hatten Zeiten der Lieblosigkeit, wir hatten Zeiten der Undankbarkeit. Das hatten wir alles, mehr oder weniger stark, mehr oder weniger belastend, aber das hatten wir alle. Also, vollkommen war nur einer auf Erden. Wir, alle anderen, wir sind noch im Werden. Unablässig unter dem Wohlgefallen Gottes stand nur Jesus. Und wenn einer sagen kann, ich auch, dann möge er es tun. Da will ich mich so lang setzen. Das ist, ich habe gesagt, zu 50%. Bezüglich unseres Zustandes stimmt es nicht, dass wir dauernd unter dem Wohlgefallen Gottes sind. Unser Zustand, der war sehr wankend. Der war einmal gleichgültig und uninteressiert, der war einmal lustlos und dann war er wieder inbrünstig in der Liebe und dann waren wir wieder Versager. Geizig, neidisch, undankbar gegen Gott und Menschen. Ach, was Dinge! Ich will dir jetzt nicht die Sünden der Frommen aufzählen. Aber, und jetzt sage ich etwas, was viel zu wenig beachtet wird. Was muss ein Kind tun, damit seine Eltern Freude an ihm haben? Kleines Kind, das jetzt geboren wird, was muss das tun? Muss seine Schuhe selbst putzen, muss Bitte und Danke sagen und darf seine Windel nicht nass machen? Es steht unter dem Wohlgefallen Gottes und der Eltern, weil die Eltern, der Vater, die Mutter sich freuen über ihr Kind, weil es ihr Kind ist. Und so steht jeder Gläubige, der ein Kind Gottes geworden ist, unter dem Wohlgefallen Gottes, einzig wegen der Tatsache, dass er ein Kind Gottes ist. Hat ein Vater auch Sehnsucht nach einem Kind, das durchgegangen ist und das in Sünde gelebt hat, hat der Vater auch nach so einem Kind Sehnsucht? Er hat im Augenblick keine Freude an ihm. Das Kind bereitet im Augenblick keine Freude. Aber alles, was Gott geschaffen hat, hat er geschaffen um seines Lustwillens wegen, steht in der Schrift. Das heißt Wonnewillen, Freude, Wohlgefallen. Das sind die anderen 50%, wer gläubig ist von Herzen, auch wenn er Zeiten hat der Lauheit und Trägheit und Müdigkeit, steht er, wenn er Gottes Kind ist und weil er Gottes Kind ist, unter dem Wohlgefallen Gottes. Wenn wir schlafen, wenn die Entrückung stattfindet und wir schlafen gerade, werden wir da auch entrückt. Wenn wir bewusst in einer Sünde leben, dass wir da wohl kaum entrückt werden, wenn das ein Zustand ist, über den wir nicht sofort, wenn in irgendeiner Form, ich komme gleich dran an diese Dinge, die Sünde in unser Leben hereinbrach, wenn wir nicht sofort uns vor Gott gebeugt haben und geschämt haben und unser Leben, wie wir vorhin beteten, durch den Mund von unserem Bruder Fred Hensler, zur Ganzhingabe im Weiten. Das ist wieder eine andere Frage. Ihr seht, hier überschneiden sich viele Probleme. Und man kann nicht mit einer Paragraphentafel sagen, entrückt werden, erstens, zweitens, drittens, so geht das nicht. Sondern das sind lauter Vorgänge, die wir durchleben, durch Weinen, durch Sterben, durch Jauchzen, durch Leiden. Das sind lauter Vorgänge, die man nicht so ganz schnell auf einen Nenner bringen kann. Aber wir stehen unter dem Wohlgefallen Gottes, solange wir Gläubige sind. Und ein Kind, das sich von der Mutter losreißt, wenn die Mutter mit ihm durch die Stadt geht, losreißt und in ein Schaufenster geht, wo Spielsachen sind, steht das Kind auch noch unter dem Wohlgefallen der Mutter. Erst recht, die Mutter sucht dieses Kind viel mehr und leidet liebend um dieses Kind viel mehr. Aber wenn es ihr Kind ist, wenn das ein wildfremdes Kind ist, die Mutter weiß das ja gar nicht, ob das ein durchgebranntes Kind ist oder wem das gehört. Aber das eigene Kind, die Tatsache, dass wir aus Gott geboren, Gottes Kinder sind, stellt uns unter das Wohlgefallen Gottes. Ich habe alle Stellen über Wohlgefallen nachgelesen, mit pochendem Herzen, mit betendem Herzen, und habe gestaunt zu erfahren, dass alle Kinder Gottes, wenn sie wirklich Kinder Gottes sind, unter dem Wohlgefallen Gottes stehen und bleiben. Ja, würdest du denn sagen, dann könnte es also sein, wenn das stimmt, was du da sagst, dann könnte es sein, dass Leute entrückt werden, und dann kommt auf einmal vor der Preisrichterbühne des Christus heraus, dass die etwas Böses getan haben. Gibt es das?
Ja.
Ich lese ein Gottes Wort vor. Brüder, das sind heilig ernste Dinge. Wir wollen sie durchdenken. Es hängt daran deine Ewigkeit, Bruder und Schwester. Ich lese 2. Korinther 5, Vers 10. 2. Korinther 5, 10. Wir müssen alle, schreibt Paulus den Korinthern, wir, die Gläubigen, vor der Preisrichterbühne, Bema steht da, vor der Preisrichterbühne des Christus offenbar werden, enthüllt werden. Ich habe vorhin gesagt, das ist ein Offenbarungsgericht oder ein Enthüllungsgericht oder ein Lobgericht oder ein Lohngericht oder ein Strafgericht. Insofern ein Strafgericht, als all unser Lebenswerk verbrennen kann und wir nackt dastehen und gerettet sind wie durchs Feuer. Insofern ja. Ich lese das Wort zu Ende. Wir müssen alle vor dem Bema, vor der Preisrichterbühne des Christus enthüllt werden, auf das ein jeder empfange, was er durch den Leib getan hat. In dem Leib, mit dem Leib, durch den Leib, als Werkzeug. Nachdem er gehandelt hat, es sei gut oder böse. Ein bewusstes Verharren in der Sünde mit Willen beweist, dass man nicht Leben aus Gott hat. Wer Leben aus Gott hat, kann sündigen. Aber er hasst die Sünde und es ist ihm weh und er steht sofort auf und sagt, oh Gott, ich schäme mich ja zu Tode, dass ich jetzt wieder geschimpft habe, ungerecht war, hart war. Oh Gott, es tut mir ja so leid und so weh. Vergib mir, reinige mich. Man bittet um Verzeihung. Ein Kind Gottes, das sündigt, erlebt einen Eisenbahnunglück. Und der Weltmensch, der sündigt fahrplanmäßig. Wenn ein Weltmensch sündigt, dann rühmt er sich am nächsten Abend am Stammtisch über seine Sünden. Und fressen und saufen und unzuchten, was es gerade ist. Wenn ein Kind Gottes irgendwie auch nur in Gedanken und in Träumen einen Durchbruch seiner alten Natur erlebt, dann schämt er sich und beugt sich vor Gott. Und sagt, oh Herr, reinige mich durch und durch. Es tut mir ja so weh, dass noch solche Dinge in mir leben und heraus wollen und sich aktiv tätig sein wollen. Das ist der Unterschied. Das ist der Unterschied. Wer wirklich ein Kind Gottes ist, steht damit, dass er Kind Gottes ist, unter dem Wohlgefallen Gottes, und die Echtheit seiner Gotteskindschaft beweist sich damit, dass ihn die Sünde leid tut, die in Gedanken, Worten oder Werken über ihn hereinbricht. Das tut ihm leid. Und zwar im ersten Augenblick. Tut es ihm leid. Und er tut Buße. Und er beugt sich. und er tut Abbitte und er schämt sich vor Gott. Ja, kann ein Gerechter denn auch fallen? Wie oft? Der Gerechte fällt 7-mal, steht in der Schrift, und bleibt in seinem Dreck liegen. Er steht wieder auf! Er steht wieder auf, meine Freunde. Und dass einer wieder aufsteht, dieses Wiederaufstehen, dieses Wieder sich an Gott wenden, das nennt die Schrift Glauben. Und damit gebe ich die Lösung. Es heißt, ohne Glauben kann man nicht wohlgefällig sein vor Gott in unserer Hebräerstelle. Das heißt, Glauben bedeutet ja, sich auf jemand fallen lassen. Das heißt Glauben. Das heißt Glauben. Das stammt aus einer altindischen Schriftsprache, aus der ältesten Schriftsprache der Welt. Ich habe es euch schon einmal gesagt, aus dem Sanskrit. Und dieses Wort heißt auf Altindisch Lo-O. Und daher kommt das Wort Glauben, Lieben und Hoffen. Kommt von dem Wort Lo-O. Glauben, Lieben, Hoffen. Auch in anderen Sprachen kann man da Verwandtschaft sehen und das ableiten. Und wenn ein Mensch sich immer und immer wieder die Arme Jesu, das Herz Gottes fallen lässt und jedes Fundament, auf dem es sich, das es sich sonst stützen will, preisgibt, und fallen lässt wie ein Kind in die Arme des Vaters oder der Mutter. Morgens und mittags und abends und der Tag, bei jedem Dank und bei jedem Schmerz. Wer glaubt, das heißt sich fortwährend und immer wieder birgt, bewusst in den Händen Gottes und der Gnade, sich stellt unter das rettende, reinigende Blut Christi, Augenblick um Augenblick, der wird entrückt. Der ist Gott wohlgefällig. Und ohne Glauben, ohne dieses sich fortwehren, fallen lassen, ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen. Aber die, die sich fortwehren, auf ihn fallen lassen, sagen, oh Gott, was bin ich in mir so arm? Was bin ich in mir so schwach? Wie bin ich in mir gefährdet? Wie bin ich anfechtbar von allen Seiten her? Wie bin ich unfähig zu allem Guten und fähig zu allem Bösen? Oh Gott, wenn du mich nicht hältst, wenn du mir nicht hilfst, ich bin ein verlorener Mensch. Und so wirft man sich in diesem tiefen Bewusstsein, das immer tiefer wird, immer stärker, wirft man sich immer wieder ans Herz Gottes und in die Hände Jesu und weiß, in dir bin ich geborgen. Das ist die praktische Erlebnisseite. Aber nach der Schrift erkennen wir, wir sind in ihm und er ist in uns und niemand kann uns scheiden. Und wer das festhält, der weiß damit, dass er unter dem Wohlgefallen Gottes steht und dass er entrückt wird. Und in der Praxis zeigt sich das so, dass wir unseren Geiz und unseren Neid, unseren Hochmut und unsere Lügenhaftigkeit und unsere Besserwisserei und unsere Prahlerei und unsere Genusssucht und unsere Gier auf irgendeinem Gebiet, dass wir das erkennen, daran sterben, das loslassen und uns in die Hände Jesu legen. Und diesen Akt nicht nur in der Bekehrung vor 44 Jahren, sondern immer wieder, immer neu, dass wir eine heilige Übung haben, zu glauben, uns an das Herz Gottes in die Arme Jesu zu werfen. Und wer das tut, steht unter dem Wohlgefallen Gottes. An dem hat Gott seine Freude. Wer aber meint, das brauche ich nicht, ich bin ein anständiger Mensch, wer kann mir was nachsagen, ich lese auch meine Bibel, ich gehe auch in die Kirche, ich gehe in die Gemeinschaft und gebe zu den Sammlungen was und bin ein anständiger Kerl und andere sind viel schlechter als ich. Wer so denkt, und solche gibt es in Massen, Massen in unseren Kreisen, der steht nicht unter dem Wohlgefallen Gottes, der kann unmöglich entrückt werden. Das ist unmöglich, ganz unmöglich. Erdrückt werden die, die glauben, weil sie durch den Glauben, durch das sich immer wieder bergen bei Jesus in seinem vollbrachten Heil, die dadurch unter dem Wohlgefallen Gottes stehen, die werden entrückt. Vielleicht sind hier Menschen heute Abend, und damit will ich schließen, die noch nie in ihrem Leben eine bewusste Absage an den Teufel gegeben haben. Vielleicht sind Menschen hier, die haben gependelt oder pendeln lassen. Die haben sich Karten legen lassen, Horoskope stellen lassen, Handlinien lesen lassen von Zigeunerinnen oder haben gar das 6. und 7. Buch Mose dieses Teufelsbuch mit seinen unerhörten, furchtbaren, satanischen Wirkungen. Glaube ja nicht, dass du entrückt wirst. Du bist ein Gräuel vor Gott, wenn diese Dinge in deinem Leben sind. Ich könnte da allerhand erzählen aus Erfahrungen in der Seelsorge. Meine Lieben, wenn ihr mit diesen dunklen, okkulten Dingen noch was zu tun habt, brecht damit. Sagt euch los. Geht zu einem Bruder und betet mit ihm. Lasst euch die Hände auflegen und lösen und sagt, ich sage mich los von der Macht der Finsternis. Satan, ich sage mich los von dir und all deinen Machenschaften. Herr Jesus, du mich erkauft hast, ich will dir gehören, ich will dich lieben, ich will dir allein dein Eigentum sein, ganz allein dir. Vollzieht diesen Akt des Lossagens an die Finsternis und der Hingabe an den Herrn und wiederholt das. Und damit strömen Kräfte in euer Leben. Und damit wird in euch die Entrückungsgewissheit geboren. Brecht mit euren Sünden, meine Freunde. Prüfen wir uns nach, was in unserem Leben nicht in Ordnung ist. Und bringen wir das. Und dann dürfen wir hineinwachsen in die Gewissheit der Entrückung und dürfen singen. Wenn der Heiland kommt, darf ich mit ihm gehen. In die Heimat so licht und schön. Oh, wie freue ich mich auf das Wiedersehen dort in jenen so seligen Höhlen. Es gibt eine Entrückungsgewissheit. Wir alle werden, schreibt er den Korinthern, wir alle werden verwandelt und hinaufgenommen und vor der Richterbühne des Christus stehen und werden gelobt oder nicht und gelohnt oder nicht und gekrönt oder nicht, je nachdem. Und was wir auf Erden nicht in den Tod gegeben haben, irgendwelche Dinge, die wir mitschleppten, Kleinigkeiten, das können Erbanlagen sein, über die wir uns nicht beugten. Das wird verbrennen und wir werden dadurch Strafen leiden. Aber verloren werden wir nicht gehen. Da ist etwas dran an dem katholischen Fegfeuer. Da ist etwas dran. Ich will jetzt nicht eingehen aufgrund der Schrift und wieder Schriftworte davon reden. Ich will nur diese wichtigste Wahrheit gesagt haben. Entrückt wird man durch den Glauben. Und durch den Glauben steht man unter dem Wohlgefallen Gottes. Und dieser Glaube ist ein geschäftliches, tätiges Ding, sagt Luther. Dieser Glaube ist ein bewusstes, sich fortwährendes Bergen in ihm. Ein fortwährendes Nein zur Sünde in jeder Form. Und ein fortwährendes Ja zum Herrn. Ein fortwährendes ihm sich neu weihen. Und das schenke uns der Herr. Die werden entrückt. Und viele, die glaubten, sie sind dabei, sind nicht dabei. Und viele, die zitterten und bangten, ob ich wohl dabei sein werde, die sind dabei. Wir werden unser Wunder erleben an jenem Tag, der so sehr nahe ist. Morgen Abend wollen wir nun sprechen, wenn jetzt angenommen die Entrückung wäre. Jetzt, die Gläubigen hinweggenommen. Und es wäre noch eine Anzahl da. Was geschieht mit denen? Mit denen? Und vielen anständigen Weltmenschen und Gottsuchern und so weiter. Was geschieht mit denen? Darüber reden wir nach der Schrift mit einer Reihe von biblischen Beweisen, so Gott will, morgen Abend. Dem Herrn sei Lob und Dank, dass er uns Klarheit gibt über diese wichtigen Fragen, wenn wir von ganzem Herzen in heiligem Ernst die Lösung suchen. Amen.